Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Italien ist seit Jahrhunderten das Sehnsuchtsland der Deutschen, vielfach bereist, besungen und verdichtet. Allerdings verlieren nur wenige ihr Herz so vollständig, dass sie selbst zu Italienern bzw. Italienerinnen werden. Vor über 30 Jahren hat Petra Reschi ihr Herz an einen Venezianer verloren und ist zu ihm in die Stadt gezogen, durch die Jahr für Jahr Millionen Touristen drängeln. Daran hat auch der Tagessatz von 5 oder jetzt 10 Euro nicht viel verändert. Sie hat immer wieder über ihre Wahlheimat, die Politik dort und über die italienische Mafia geschrieben. Aber in ihrem neuen Buch erzählt sie auch nochmal von ihrem ganz persönlichen Versuch, Italienerin zu werden und zeichnet dabei aber auch wieder ein sehr umfassendes Porträt der politischen Landschaft. All Italiana heißt dieses Buch und ich freue mich, mit Petra Reschi in Venedig verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Reschi.
Hallo, Frau Gerg.
Ihr Buch fängt damit an, dass Sie davon erzählen, wie Sie vor ein paar Jahren auf einmal der Drang gepackt hat, so richtig Italienerin werden zu wollen, also mit Staatsangehörigkeit, weil Sie nur dann wählen konnten. Erzählen Sie doch bitte mal, warum Sie das auf einmal wollten.
Die italienische Politik hat sich mir ja über Jahrzehnte als sehr versteinert dargestellt, mit den immer gleichen Protagonisten. Und da war das eben halt eine große Neuigkeit dann 2013, als in den Jahren zuvor dann eben halt sich diese Fünf-Sterne-Bewegung aufgetan hat, die in ihren Ursprüngen übrigens den deutschen Grünen nicht ganz unähnlich waren. Und das war für mich dann, als sie dann 2013, ich wollte natürlich eigentlich schon 2013 wählen, das war mir aber noch nicht vergönnt. Und als sie dann 2013 mit 25% in das Parlament eingezogen ist, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich etwas ändern könnte in der italienischen Politik. Denn bis zu dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich keine richtige Opposition in Italien. Die linke, also sogenannte linke Partei Partito Democratico, war ja eine Scheinopposition zu Berlusconi und hat ihn im Grunde über Jahrzehnte an der Macht gehalten. Und deswegen war ich froh, dass die Cinque Stelle eingezogen sind und wollte dann eben halt auch meine Unterstützung per Stimme zum Ausdruck bringen.
Aber das hat sich ja dann ziemlich kompliziert gestaltet, obwohl Sie mit einem Italiener verheiratet sind. Da denkt man, das müsste ja eigentlich zack, zack gehen. Aber sind Sie sich da so, wie Sie das beschreiben, dachte ich manchmal, ich sehe Sie in so einem italienischen Film. Ging Ihnen das auch so?
Ja, ich meine, schon unsere Eheschließung, auch da habe ich mich schon darüber gewundert, dass es so kompliziert ist. Zwei europäische Staatsbürger wollen heiraten und von denen die eine schon seit Jahrzehnten dann auch in Italien lebt. Naja, das war schon kompliziert und dann hatte ich mir dann auch natürlich überhaupt nicht so kompliziert diese Staatsbürgerschaft vorgestellt oder diesen Antrag. Denn am Anfang gestaltete sich das noch relativ harmlos und ich war schon so zuversichtlich, weil das Ganze interaktiv, digital sozusagen funktionieren sollte, wenngleich ich natürlich unendlich viele Dokumente dafür beschaffen musste. Aber das habe ich auch geschafft und diese Dokumente hochgeladen, meine Gebühr bezahlt und dann hieß es zu dem Zeitpunkt, das würde mindestens 2 Jahre dauern, dann hatte ich mich auch nicht sonderlich irgendwie beunruhigt und einfach abgewartet. Und irgendwann mal nach Ablauf von mehr als 2 Jahren habe ich da mal geguckt, wie es überhaupt da um meinen Antrag steht. Und dann stand da, dass dieser Antrag nicht vorhanden ist. Und was mich ja natürlich einigermaßen gewundert hatte, zumal ich ja nun auch schon alles bezahlt hatte und so weiter. Und habe mich dann erkundigt und man ist ja auch immer misstrauisch, ob jetzt digital das vielleicht irgendwas nicht geklappt haben könnte. Ich habe mir daraufhin, wie das alle Italiener machen, die sich das leisten können, zumindest irgendwie eine Anwältin sogar genommen, ja, die mir also bei der Beantragung dieser Staatsbürgerschaft behilflich sein sollte. Dann habe ich nochmal alle Dokumente wieder neu beschafft, mussten wieder neu übersetzt werden von amtlichen Übersetzern und so weiter und so fort. Dann habe ich das wieder neu hochgeladen mit Hilfe Beisein der Anwältin, die die ganzen Dokumente auch noch dann in Papierform in der Präfektur in Venedig abgelegt hat und dann wieder gewartet. Dann kam noch Covid, Lockdown, sämtliche
Vorwände. Also eine endlose Geschichte. Aber Sie haben es geschafft. Sie haben jetzt die italienische Staatsbürgerschaft.
Ja, nachdem ich dann gemerkt habe, woran es gelegen hat, nämlich an dem Bindestrich in meinem Doppelnamen.
Genau. Das ist auch eine schöne Geschichte. Also überhaupt ist Ihr Buch sehr anekdotenreich und beginnt ja auch mit einer großen Liebe, die eng an einen Venezianer, ihren Mann, gekoppelt ist. Und da fand ich sehr lustig, wie Sie erklären, dass der Venezianer irgendwie nur in Deutschland Italiener ist, in Italien aber unbedingt Venezianer. Ab welchem Grad der Akklimatisierung versteht man denn solche Feinheiten?
Ach, das mit den, das habe ich eigentlich relativ schnell begriffen. Im Grunde gleich. Das ist das Erste, was man versteht, wenn man in Italien ist, dass die Italiener eben sehr großen Wert darauf legen, eigentlich sich als entweder Toskaner, Venezianer oder Sizilianer zu bezeichnen. Ja, weil sie eben halt, weil ihnen im Grunde so die italienische Einheit bis heute irgendwie ein bisschen unheimlich ist. Ja, und sie nicht richtig angekommen ist, immer noch nicht in Italien.
Aber sie haben sich ja auch gleich in so eine andere Lebensart verliebt. Also mir gefiel sehr gut dieses Bild des italienischen Speisewagens, wo es weiße Tischdecken gibt und frisch zubereitete Spaghetti, großartig. Was gibt es denn noch alles, was Sie gar nicht mehr missen möchten?
Also ja, natürlich, wer verliebt sich nicht in die italienische Küche, besonders wenn man aus Deutschland kommt und besonders wie ich, wenn man im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, ja. Aber für mich war das mehr so, dass ich da Parallelen sozusagen gefunden habe zu meiner Kindheit und zu meiner Familie. Ich komme aus einer ostpreußisch-schlesischen Großfamilie, die Ostpreußen besonders waren, besonders lebenslustig. Und irgendwie hatte ich sowas nie in Deutschland wiedergefunden. Aber in Italien habe ich eben halt diese lebenslustige Lebensart wiedergefunden. Und deswegen habe ich mich davon sofort auch angezogen gefühlt. Also ich hatte eigentlich keine Schwierigkeit, mich in Italien einzuleben, weil das eher meinem Naturell entspricht als deutscher Protestantismus.
Das heißt, diese Lockerheit, über die Ihr Mann sich wundert, dass sie den Deutschen so abgeht, als sie da zum Beispiel 89 mit ihm nach Berlin fahren, direkt nach dem Mauerfall, wo er sagt, ah, die Deutschen können ja doch locker sein, die haben Sie offenbar gleich mitgebracht, das ist Ihnen nicht so schwer gefallen.
Nee, die ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, ganz im Gegenteil. Mir sind andere Sachen schwerer gefallen, wie eben halt bis heute, die Italiener sagen das ja auch von, selbst einer unserer Enkel sagte mal, die Italiener, als wir in Deutschland waren und da jemand bei über den Zebrastreifen gefahren ist und nicht die Fußgänger beachtet hat und ein italienisches Kennzeichen hatte, sagte der kleine Junge dann, die Italiener respektieren nie die Regeln. Ja, er sagte das natürlich als Rüge, ja. Und das ist bei mir bis heute, dass ich eben halt auch diese Regel Untreue der Italiener, die macht mir schon eben auch zu schaffen, ja.
Ist das Buch, ich habe mich gefragt, weil es ist natürlich auch ein Bilanzieren Ihrer gesamten beruflichen Laufbahn. Sie sind ja Journalistin, haben ganz viele spektakuläre Mafia-Fälle auch in Italien, in Sizilien beobachtet, haben überhaupt die Politiklandschaft genau im Blick. Wie kam das, dass Sie nochmal so Bilanz ziehen wollten? Wollten Sie auch Deutschen irgendwie ein bisschen einen Gegenentwurf zu diesem Romantikbild von Italien bieten?
Ja, das ist natürlich eins meiner Anliegen, also wenn man ein Anliegen überhaupt haben kann mit einem Buch, aber gewesen. Also ja, natürlich möchte ich eben halt auch den Deutschen erklären, wie es dazu kommt, dass Italien so aussieht, wie es aussieht. Das ist kein Rätsel, sondern das ist eigentlich eine logische Folge von vielen politischen Entwicklungen, ja. Und leider wurden die auch, was ich über Jahre eben auch leider eben halt immer wieder beobachten konnte, auch nicht eben richtig berichtet in den, auch in den deutschen Medien nicht. Im Übrigen ist es natürlich genau umgekehrt ebenso, dass in Italien irgendwie der, jetzt, wenn zum Beispiel über den Sieg der Rechten in Sachsen und Thüringen berichtet wird, auch da nicht viel verstanden wird. Also das ist immer so reziprok und ich wollte eben halt meine Leser so ein bisschen auch dabei mitnehmen, bei meiner Entwicklungsgeschichte, die auch gleichzeitig irgendwie dann die italienische Entwicklung, politische Entwicklung widerspiegelt. Das heißt also, mit einer gewissen Naivität bin ich daran gegangen und habe dann eben peu à peu begriffen, was sich wie ausgewirkt hat. Also eine der Sachen, die für mich irgendwie entscheidend waren, und das finde ich bis heute immer noch bedeutsam, ist, dass ich gleich zu Anfang bei meiner allerersten Reportage eben halt in Palermo einen Polizisten kennengelernt habe, der ganz relevant ist für viele Prozesse, die danach rausgekommen sind, wo es um die Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Staat und der Mafia geht. Ja.
Das fand ich sehr ergreifend, da gerade diesen Anfang, wo Sie beschreiben, wie Sie da über diese Mafia-Prozesse in Palermo und die Attentate, die Ermordung von Falcone und so weiter erzählen. Das war aber doch noch ein ganz anderes Italien Anfang der 90er, oder nicht?
Absolut. Es war ein absolut anderes Italien. Und das wurde ja dann irgendwie so auf Italienisch, würde man sagen, sistemato, dann mit der Wahl eben von Berlusconi 1994. Ne? Und dieses Ganze, das dahin gekommen ist, also diese Entwicklung, dass Berlusconi an die Macht kam und so lange an der Macht blieb, das hat ganz bestimmte Voraussetzungen, die eben eng zusammenhängen mit den Attentaten auf Falcone und Borsellino.
Aber gibt's denn
und der Zusammenarbeit des italienischen Staats mit der Mafia.
Also hat sich seitdem einiges verändert, aber gibt es auch Sachen, wo Sie sagen würden, das wird sich in Italien nie verändern?
Also es gibt eine Sache, zu der ich nicht ganz neige, aber die nicht von Hand zu weisen ist. Also Italiener sagen immer, wir sind kein wirklich souveräner Staat, in dem Sinne von, dass die Amerikaner eben sehr, sehr eingegriffen haben in den letzten Jahrzehnten nach dem Krieg und bis auch im Krieg. Also ich meine die Landung der Alliierten in Sizilien, dass sie wirklich in die italienische Innenpolitik eingegriffen haben. Nicht umsonst, wir hatten hier die größte kommunistische Partei Westeuropa, was die den Amerikanern natürlich irgendwie sehr ein Dorn im Auge war. Und dieses wird eben halt oft kritisiert und darauf hingewiesen, dass eben halt Italien nie wirklich sozusagen autonom werden könnte. Das haben manche versucht, auch Meloni hat das ja in ihrem Wahlkampf im Übrigen auch sehr benutzt, ja. Und jetzt ist sie eben halt zur Atlantikerin geworden, was ihr dann viele ihrer Anhänger im Übrigen vorwerfen, ja.
Jetzt ist ja in diesem Herbst Italien Gastland bei der Frankfurter Buchmesse. Das ist für die Messe keine ganz einfache Einladung, seit im Land eben Giorgia Meloni eine rechte Regierung am Ruder ist. Wie sehen Sie das? Was hat sich im Kulturbereich oder im Verlagswesen seitdem verändert?
Also die Kultur, sowohl Verlagswesen als auch die Medienlandschaft ist im Grunde immer aufgesplittert in einmal die sogenannte Linke, das war eben halt über Jahrzehnte die Partito Democratico und dann eben halt die Rechten mit Berlusconi und jetzt eben Nachfolgern am Meloni. Und daran hat sich im Grunde nichts geändert. Diejenige Partei, die an der Macht ist, in dem Fall Meloni, die bestimmt dann eben halt das Fernsehprogramm und im großen Ganzen die weitgehend die Medien. Aber die Opposition, also die Partito Democratico, hat natürlich auch immer noch genügend Möglichkeiten, ihre Stimme zum Ausdruck zu bringen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie ganz zum Verstummen gebracht wurde. Nur im Fernsehen ist es natürlich ganz massiv. Ja.
Werden Sie denn auch in Frankfurt sein und mit Ihrem Buch für Italien auftreten oder sind Sie dafür noch nicht genug Italienerin?
Also ich hoffe ja sehr, dass mein Buch auch ins Italienische übersetzt wird.
Na, vor allem auch, deswegen, damit Ihr Mann lesen kann. Das ist ja auch eine einzige Liebeserklärung an ihn.
Genau.
Das sollte er unbedingt lesen.
Ja, und ich werde natürlich jetzt erstmal nur über Deutschland darüber reden, aber die Italiener sind natürlich alle schon sehr gespannt, was ich da über Italien schreibe. Aber ich denke mal, dass also zumindest das Italien, dem ich mich zugehörig fühle, dass die weitestgehend da mit meiner Analyse übereinstimmen, ja.
Na, dann drücken wir die Daumen, Petra Reschi. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Venedig.
Ich bedanke mich, danke.
Und das Buch All Italiana, wie ich versuchte, Italienerin zu werden, ist beim Drömer Verlag erschienen und kostet 23 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Ein neues Buch meines Lebens ist gerade geworden oder wird es immer noch und wird es wahrscheinlich auch bleiben, ist Chevin Gur von Andrei Platonow, einem russischen Schriftsteller, das in den 20er Jahren entstanden ist. Das ist ein Roman vordergründig über die russische Revolution, über den russischen Bürgerkrieg, über die Schrecken des Krieges, aber wie er das macht, mit welcher Modernität, mit Montagetechniken und wie da Figuren auftauchen und wieder verschwinden und dann wieder auftauchen. Es geht auch um den Tod und um die großen Fragen der Menschheit und dann wird es wiederum ganz skurril. Es ist so eine Mischung, also wie ich es wirklich überhaupt eigentlich noch nie gelesen hat und das hat mich ist richtig getroffen, regelrecht, als ich dieses Buch gelesen habe. Da reitet eine Figur auf einem Pferd, das er den Namen Proletarische Kraft gegeben hat, durch die russischen Steppen und ist den Irrglauben erlegen, er würde Rosa Luxemburg, die ja schon längst tot ist und er weiß das auch, wiederfinden. Er ist auf der Suche nach Rosa Luxemburg, weil das ist für ihn so die Verkörperung der Revolution, der proletarischen Revolution und die liebt er auch heißblütig und die sucht er da in den Revolutionswirren und am Ende finden sie so eine Art utopische Stadt, eben jenes Chevin Gur und werden aber auch natürlich immer und immer wieder enttäuscht von den Gewalttätigkeiten und Mühen der Revolution. Aber es bleibt immer zutiefst modern und aber auch zutiefst menschlich, mit einer ungeheuren Menschlichkeit geschrieben. Also da, sowas habe ich überhaupt noch nicht gelesen.
Sagt Clemens Meyer über den Roman Tschewengur von Andrei Platonow in einer revidierten Übersetzung aus dem Russischen von Renate Reschke beim Surkamp Verlag erschienen mit einem Nachwort von Ingo Schulze und Cevat Karahasan. Und Clemens Meyer selbst war ja erst letzte Woche am Freitag bei uns hier in der Lesart zu Gast mit seinem 1000-Seiten-Werk Die Projektoren. Damit ist er auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und das ganze Gespräch mit ihm, das finden Sie auch in unserer Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Ganze 10 Jahre mussten die Fans von Margaret Atwood auf neue Kurzgeschichten dieser bedeutenden kanadischen Schriftstellerin warten. Und jetzt ist endlich ein neuer Band mit Erzählungen da. Hier kommen wir nicht lebend raus, ist der Titel. Und für uns hat Tanja Lieske dieses Buch gelesen. Margaret Atwood ist ja inzwischen 84 Jahre alt. Ich könnte mir vorstellen, dass einen das dann auch beschäftigt, dieses Alter. Ist das so? Ist diese Kurzgeschichtensammlung so eine Art Alterswerk?
Das ist in der Tat so, sowohl von der Vollendung her als auch von der Thematik her. Die Endlichkeit, ja, die nahende Sterblichkeit, auch der Verlust eines Partners, all das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Anthologie hindurch. Das betrifft vor allem 7 Geschichten, die einem Paar namens Tig und Nell gewidmet sind. Man versteht, dass die beiden ein ganzes Leben miteinander verbracht haben. Sie haben etliche Höhen und Tiefen durchmessen. Und im Verlaufe dieser Sequenz, die man sich auch ja, wie einen kleinen Miniroman in Blenden vorstellen kann, verstirbt dann der Mann Teague, was Anlass gibt, auch über eine Sprache der Trauer nachzudenken. Darüber hinaus gibt es viel, was man bei Atwood vermutet oder erwartet. Eine knappe Dekade, du sagtest es, seit dem letzten Band mit Stories. In der Zeit ist viel passiert. Sie streift die Pandemie, es gibt Debatten um Wokeness und Cancel Culture tauchen auf und dann ihre üblichen Dauerbrenner, Feminismus, das Verhältnis des Menschen zur Natur, auch die Beziehung Nordamerikas zu Europa spielt eine Rolle.
Da das so lange gedauert hat, frage ich mich natürlich, ob sich das quasi so richtig angesammelt hat. Also sind die Geschichten schon in diesen 10 Jahren irgendwo anders erschienen und jetzt nochmal besonders angeordnet herausgegeben worden?
Also die Story, das ist ja eine sehr amerikanische und sehr beliebte Form, die tatsächlich auch veröffentlicht wird in Magazinen. Einige davon hat Atwood veröffentlicht beim New Yorker oder im New York Times Magazine. Und in der amerikanischen Literaturlandschaft hat das 2 Funktionen. Debütanten wird so geholfen, sie können hin und wieder mal was veröffentlichen, sich bekannt machen. Und bei Atwood funktioniert das wie ein Teaser. Hallo Leute, ich bin noch da, wartet noch ein wenig, dann kommt der nächste große Roman. Aber ihr bekommt jetzt hier schon mal was zu lesen. Ja, und diese Vorveröffentlichung, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie sortiert man sowas? Und der amerikanische Originalverlag hat dafür eine ganz gute Lösung gefunden. Das muss man sich wie eine Art Triptychon vorstellen. Die Geschichten um Nell und Teague 3 und 4 bilden den Eingang und den Ausgang. Und dazwischen stehen 8 andere, die als isolierte Erzählungen zu sehen sind.
Und ist da jetzt irgendwas nochmal anders bei ihr? Ich meine, sie hat ja schon immer sehr tolle Kurzgeschichten geschrieben und begeistert sich offenbar wie viele amerikanische Schriftstellerinnen für diese Form. Aber ist da jetzt nochmal was besonders?
Also das Wort virtuos wird ja ein bisschen inflationär verwendet, aber ich finde, hier ist es wirklich zutreffend. Wir haben es mit einer Autorin zu tun, die ihr ganzes Leben lang geschrieben hat. Das ist wirklich atemberaubend, ihre Produktivität. Ich habe nochmal nachgezählt, 9 Bände mit Stories, 18 Einzelromane, darin auch die großen Zyklen um Handmaid's Tale, Oryx and Craig, Kinderromane, Lyrik, Essays. Sie hat auch unterrichtet. Sie ist wirklich ausgebufft, ja. Sie ist schon eigentlich jenseits der Höhe ihrer Kunst und es hat was total Spielerisches. Ich zeig euch nochmal, was Literatur kann, was ich kann. Lest mit, freut euch mit, lacht mit, ja, und denkt mit und trauert auch mit.
Und ist da auch viel drin an Motiven und Themen, die man schon so aus ihrem großen Werk kennt?
Ja, also ich habe doch einiges wiederentdeckt. Sie verwahrt sich ja gegen eine autobiografische oder gegen eine biografische Lesart, aber man entdeckt schon einiges Persönliches. Man entdeckt aber auch viele Themen, die ihr wichtig sind. Ihr Bezug zu den Wissenschaften, ihr Bezug Mensch und Natur, wie gehen wir miteinander um? Und dann ist sie natürlich auch eine sehr, sehr belesene Autorin. Sie ist sehr affin zur angelsächsischen Romantik und zur Literatur des Viktorianismus. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, damit es nicht so trocken steht. Ich habe ja gesagt, es geht viel um Trauer. Und bevor ihr Partner Teak stirbt, trauert die Frau Nell schon mal. Nämlich um ihre Katze Smudgy. Die stirbt. Und um mit dieser Trauer klar zu werden, dichtet sie ein Epos um von Alfred Lord Tennyson, Le Morte d'Arthur von 1842. Ja, das ist so ein richtiger Heldentod, der hier besungen wird. Und sie dichtet das um für ihre Katze. Das ist eine Sache, für die man viel literarisches Handwerkszeug braucht. Es wirkt ein bisschen wie eine Farce, aber natürlich hat man es auch ja mit gebrochener Trauer zu tun. Sehr komisch.
Und finden sich denn auch so autofiktionale oder autobiografische Bezüge?
Also ich würde sagen, das ist tatsächlich die Trauer. Es ist bekannt, dass sie 2019 ihren langjährigen Partner Graham Gibson verloren hat, mit dem sie ein halbes Jahrhundert zusammen war. Der ist an oder mit Demenz verstorben und das blitzt in verschiedenen Geschichten auf. Ganz besonders ergreifend in der letzten Geschichte Old Babes in the Wood, die auch titelgebend ist für die englische Originalausgabe. The Wood, das ist ein Ort in der Wildnis, ein Ort ohne fließend Wasser und Strom. Man weiß übrigens, dass auch die Familie von Edward einen solchen Ort besitzt. Und hier sind zwei sichtlich alte Damen, zwei Schwestern womöglich allein mit sich, überfordert mit der Lage. Eigentlich schon gar nicht mehr klar, mit der Wildnis noch zu Rande zu kommen oder gar nicht mehr in der Lage, mit der Wildnis noch zu Rande zu kommen. Und stattdessen fertigen sie lange Reparaturlisten an. Nell vermisst Teak so sehr, kann darüber aber nicht sprechen. Und ich zitiere jetzt mal, wie Edward das macht. Mein Herz ist gebrochen, denkt Nell, aber in unserer Familie sagt man nicht, mein Herz ist gebrochen. Wir sagen, gibt's noch Kekse? Der Mensch muss was essen.
Das klingt auch ganz schön tröstlich in dieser ganzen Trauerthematik. Tanja Lieske war das über einen neuen Band mit Erzählungen von Margaret Atwood. Hier kommen wir nicht lebend raus. Aus dem kanadischen Englisch hat Monika Bark das Buch übersetzt. Erschienen ist es im Berlin Verlag für 26 Euro. Der Isländer Jón Kalman Stefánsson hat als Kind gestottert, aber das hat ihn offenbar nicht davon abgehalten, viel zu reden und später auch viel zu schreiben. Der Dichter und Romanautor sagt nämlich, dass ihm das Schreiben im Blut stecke und er, wenn er damit aufhören würde, sein Blut zum Stillstand käme. Gerade ist ein neuer Roman des Isländers erschienen und schon der Titel »Mein gelbes U-Boot« lässt ein bisschen ahnen, worum es gehen könnte, um Musik und die Beatles nämlich. Tobias Wenzel hat den Roman gelesen und mit dem Autor darüber gesprochen.
Paul McCartney hat eine hübsche rote Decke ausgebreitet, die er in seiner Schultertasche hatte und sitzt, mit dem Rücken an den Stamm gelehnt, unter der Eiche.
2022 in einem Park in London. Der Ich-Erzähler in Jón Kalman Stefánssons Roman »Mein gelbes U-Boot« beobachtet den 80-jährigen Paul McCartney. Oder träumt oder fantasiert er das nur? Der Erzähler, wie der Autor ein isländischer Schriftsteller, möchte den Musiker ansprechen, ihm das 5000 Jahre alte Gilgamesch-Epos überreichen und ihn so zu einem neuen Song inspirieren. Aber er zögert. Was, wenn ihn McCartney für einen Attentäter hält? Anfang der 70er Jahre bekam Stefánsson als kleiner Junge von seiner Halbschwester eine Beatles-Schallplatte geschenkt. Die Musik hatte eine starke Wirkung auf ihn und auch die Information, dass sich die Band im Streit aufgelöst hatte.
The Beatles, you know, they are symbol of friendship.
Die Beatles waren auch ein Symbol für Freundschaft. Als Kind war ich sehr traurig darüber, dass dieses Symbol für Freundschaft verloren gegangen war. Da habe ich mir Geschichten ausgedacht, in denen ich nach London reise, um die Beatles wieder zusammenzubringen. Dieses Buch ist also gewissermaßen eine Hymne an die Freundschaft.
Im Roman erscheint dem erwachsenen Ich-Erzähler plötzlich sein eigentlich toter Freund, in desolatem Zustand, aber voller Energie. Und dann ist dann noch die Tote, die über allem schwebt. Die Mutter des Erzählers, die starb, als er Kind war. Genau wie Jón Kalman Stefánssons Mutter.
I thought it was very unfair and
Das habe ich als große Ungerechtigkeit empfunden. Beim Schreiben treibt mich der Versuch an, den Tod zu überwinden. Denn Tod ist oft ein anderes Wort für Vergessen. Wenn man alles an einem Menschen vergisst, ist er wie ausradiert, als hätte er nie existiert. Das ist wohl der Kern meines Schreibens. Ich versuche, wenn nicht gegen den Tod, so doch gegen das Vergessen zu kämpfen.
Dieser Kampf gegen das Vergessen führt den Ich-Erzähler in Mein gelbes U-Boot letztlich nach London zu Paul McCartney. Es ist ein berührender Roman mit wunderbar skurrilen Einfällen. Großartig wie der Autor, der mit seiner Familie in Reykjavik lebt, die dortige Kindheit seines Protagonisten beschreibt. Etwa wie der Junge im Bibelunterricht den Gott des Alten Testaments wahrnimmt.
Nie war er zufrieden, brüllte immer rum, knallte Türen und befahl den Israeliten zwischendurch, ihre Nachbarvölker abzuschlachten. Niemand dürfe verschont werden, ob Säugling oder tatteriger Greis. Für mich ähnelt er mehr einem wütenden Nashorn als einem allumfassenden Gott. Ich fürchte, er hätte alles vor die Wand gefahren, wenn Jesus nicht zur Welt gekommen wäre.
Vom 5000 Jahre alten Gilgamesch-Epos über eine Kindheit in Reykjavik bis nach London ins Jahr 2022. Stefansson düst mit uns durch die Zeit.
Du darfst dich anschnallen,
lautet der Titel des ersten Kapitels, als wollte der Autor uns Leser warnen. Ist Stefansons Literatur also gefährlich?
Ja, yeah, I hope so. All literature should be dangerous in some way.
Das hoffe ich. Jede Literatur sollte auf gewisse Weise gefährlich sein, denn sie kann unser Leben verändern oder zumindest unsere Gedanken und Gefühle beeinflussen und uns so in eine andere Richtung lenken. Eine Aufgabe der Literatur besteht darin, den Leser zu bewegen. Wenn das gelingt, dann verändert man als Autor vielleicht ein wenig die Welt.
Vielleicht gelingt es Stefansson auch deshalb so gut, uns Leser zu berühren und tief in diese Geschichte zu ziehen, weil der Autor so viel Lebenserfahrung gesammelt hat. Er hat in einem Schlachthof und in der Fischindustrie gearbeitet, als Lehrer und als Bibliothekar, bevor er vom Schreiben leben konnte. Zuerst veröffentlichte er 3 Gedichtbände. Seine Romane sind in einem poetischen Ton geschrieben. Auch Mein gelbes U-Boot, in dem der Protagonist, jedenfalls in seiner Vorstellung, Paul McCartney in einem Park in London trifft, um mit dessen Hilfe gegen das Vergessen der Menschheit zu kämpfen. Bleibt die Frage, was Jón Kalman Stefánsson wohl Paul McCartney sagen würde, wenn er ihn tatsächlich träfe.
Well, to tell the truth, I have no urge to meet Paul McCartney.
Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht das Verlangen, Paul McCartney zu treffen oder irgendeinen anderen Künstler, dem ich so viel verdanke. Ich treffe Paul McCartney jedes Mal, wenn ich seine Musik höre. Das reicht mir. Aber wenn ich ihn treffe, würde ich ihm einfach nur zunicken und ihm vielleicht einen Gedichtband schenken.
I will just give him a nod and perhaps give him a book of poetry and that's it.
Der isländische Schriftsteller Jón Kalman Stefánsson und sein Roman Mein gelbes U-Boot wurde von Karl Ludwig Wetzig aus dem Isländischen übersetzt, ist bei Piper erschienen und kostet 24 Euro. Rotkäppchen, Land und Märchenstraße, das sind so Stichworte, die aufploppen, wenn man im Internet die hessische Stadt Borken sucht. Aber in der dortigen Buchhandlung Bücherwurm, da gibt es natürlich sehr viel mehr als nur Märchen. Und zwar was es gibt, das weiß die Inhaberin Sonja Lehmann. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, schön, Sie zu sprechen, Frau Lehmann.
Ja, herzliche Grüße aus dem Rotkäppchenland in die Hauptstadt.
Ja, Sie sind ja auch für Schulbücher zuständig, habe ich gesehen. Da haben Sie die erste stressige Woche in Hessen ja schon hinter sich. War da viel los?
Ja, also was da nur zwischendurch jetzt kommt, sind die Arbeitshefte, die dann noch besorgt werden müssen, die eigentlich ja schon vor den Ferien bekannt sind. Und da sind wir halt groß dabei. Und auch bei den Schulbuchbestellungen von den Schulen, die werden halt schon in den Ferien ausgeliefert. Deswegen ist es jetzt dann, ja, die Phase erst ein bisschen ruhiger bis zu den Herbstferien.
Aber ich habe gelesen, das macht gar nicht jede Buchhandlung so gern mit den Schulbüchern. Was ist denn das Problem dabei?
Das Problem dabei ist, dass es sehr viel Aufwand ist und wie das halt in Deutschland mittlerweile üblich ist, viel Bürokratie dabei. Wir müssen also spezielle Rechnungen für das Land Hessen ausstellen oder also es ist in anderen Landkreisen oder Ländern genauso in den Flächenländern und das ist das, was sehr viel Arbeit macht. Und naja, und dann ist es halt nicht so, dass unterm Strich so viel rumkommt für diese ganze Arbeit, die wir tun.
Aber löblich, dass Sie es trotzdem machen. Ja, genau. Und Sie haben ja auch noch ganz andere Bücher für uns rausgesucht. Das erste ist von einer Kommunikationstrainerin, auch Bestseller-Autorin Nicole Staudinger. Bin fast fertig, muss nur noch anfangen, heißt das. Was ist das für ein Buch?
Ja, das ist so dieser Klassiker, wie es halt uns allen geht. Man möchte alles machen. Man hat diesen gewissen Zettel, wo man draufschreibt, was man alles zu tun und zu lassen hat. Zwei Dinge streicht man durch, drei neue schreibt man drauf. Und sie gibt halt so eine kleine Anweisung, wie man das besser bewältigt. Und den kleinen Seitenhieb gibt es auch dazu und ein bisschen mit Humor gestaltet, wo wir uns dann alle wiederfinden und mit einem Lächeln sagen, ach ja, das könnten wir ändern und dann wird es auch besser mit unserem, ja, will ich mal sagen, Tagesprojekt.
Und haben Sie es ausprobiert? Klappt?
Ja, der Wille muss natürlich da sein und man muss offen dafür sein. Aber das ist schon eine gewisse Struktur, bringt dann schon einiges, dass es vieles einfacher und schneller geht.
Also die Zukunft wird besser und das verspricht auch der nächste Titel, den Sie auf Ihre Liste gesetzt haben von Achim Kampka. Das ist ein Ingenieur. Baut der in Zukunftslust an der Stadt der Zukunft oder worum geht's da?
Es geht so ein bisschen darum, dass jeder von uns einfach durch sein Handeln beeinflussen kann, dass die Zukunft besser wird. Es ist immer so, man schreit immer gleich nach der Politik, wenn es zum Beispiel um den Klimawandel geht oder solche Geschichten. Und er beschreibt halt ein sehr schönes Modell oder verschiedene Modelle, wie jeder selbst dazu beitragen kann, dass die Zukunft nicht zur Last wird, sondern zur Lust. Es ist halt immer so, im Moment ist die Gesellschaft so ein bisschen alles negativ, weil die Nachrichten negativ sind und er gibt halt so ein bisschen Hoffnung auf die Zukunft und das sollten wir natürlich nicht verlieren.
Ich sehe schon, Sie sind eher so die positive Optimistin, finde ich eigentlich ganz gut in der jetzigen Zeit. Ist das auch in dem Debütroman der Schweizerin Doris Wirth so, den Sie ausgesucht haben, Findet mich, ist das auch so ein Hoffnungsbuch?
Das ist, da geht es jetzt um den Erwin, der ist, ja, wie ich auch, mit 50er und versucht, so sein Leben nochmal Revue passieren zu lassen. Er hat halt seine berufliche Laufbahn und auch familiär, privaten ist alles in Ordnung, aber er möchte jetzt nochmal eigentlich seine Lebensgeschichte nochmal neu Revue passieren lassen. Und das hat man ja sehr oft in der Mitte des Lebens, dass man dann einfach nochmal gucken will, was war, was soll sein. Und das wird da ganz besonders rübergebracht. Und sie steht ja auch, dieses Buch wurde auch ausgewählt für den Deutschen Buchpreis 2024 und steht dort mit 19 anderen Büchern auf der Longlist und ist so mein persönlicher Favorit für den Buchpreis.
Ja, weil Sie sagen, das wäre ganz, Sie bringt das besonders rüber. Wie macht sie das? Was ist, hat sie einen besonderen Stil?
Der Stil ist sehr gut geschrieben, leicht verständlich und man kann sich sofort in den Erwin auch reinversetzen. Das ist halt so dieses Abtauchen, dass man gleich so mit ihm so kumpelhaft ist und einfach nur wissen will, was steckt denn alles dahinter? Und das macht es halt sehr spannend und auch die Autorin schreibt das sehr, sehr schön und sehr fordernd, dass man einfach nicht aufhören kann.
Also ein richtiger Lesetipp von Sonja Lehmann. Findet mich, der Debütroman von Doris Wirth, erschien beim Geparden Verlag und auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Frau Lehmann von der Buchhandlung Bücherwurm in Borgen. Vielen Dank für diese Empfehlungen. Alles Gute.
Gerne. Danke.
Ja, bis bald.
Bis dann. Tschüss.